Wenn diese übertriebenen IPOs kommen, dann ist man ziemlich am Ende. Wenn jemand eine ganz einfache Rechnung macht und sagt, ja, das kann doch gar nicht mehr aufgehen, oder? Ja, dann kommt der Crash. Jetzt einsteigen kann schmerzhaft sein. 100% Aktien ist blöd. Da werden Enttäuschungen kommen. Aus Behavioral-Sicht sieht man, die Party läuft noch. Das widerspricht sich. Weil es kann jetzt noch mal einen Schub geben, vielleicht 50% oder so.
Auf mein erstes Länderspiel muss ich leider noch ein bisschen warten. Aber für euch Leute gibt es jetzt eine Weltpremiere, die hat es in sich. Das gab es noch nie. Während der gesamten WM bis zum 19. Juli könnt ihr unser Daily Briefing gratis testen. Was bekommst du bei unserem Daily Briefing? Jeden Tag um 9 Uhr. Das Wichtigste von der Börse auf dein Smartphone direkt von meinem Team und mir. Wir verraten dir, was wirklich an der Börse, an der Wall Street gespielt wird und natürlich auch, wann wir verkaufen und kaufen. Du kannst dir in diesem Zeitraum alle anderen News-Apps sparen. Passend zur WM gibt es natürlich noch ein Highlight. Wir haben 11 Aktien aus meinem Depot mal richtig geroastet und durchanalysiert. Das Ergebnis findest du natürlich auch im Daily Briefing und das kannst du jetzt kostenlos testen. Während dem ganzen WM-Zeitraum bis zum 19. Juli völlig ohne Risiko testen. Link dazu findest du in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochen und heute bin ich zurück mit einem wirklichen Hochkaräter. Das ist nicht untertrieben. Er ist deutsch-schweizerischer Ökonom und der Experte für Behavioral Finance. Herzlich willkommen, Professor Thorsten Henz.
Danke für die Einladung.
Sehr schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Es könnte, glaube ich, nicht besser sein, denn wir haben zuletzt im Dezember gesprochen. Und jetzt sind wir eigentlich Ihrer These ja schon etwas näher gekommen.
Da müssen wir gleich, läuft alles nach Drehbuch.
Es läuft eigentlich nach Drehbuch. Jetzt ist die spannende Frage, ja, wie wird das Drehbuch weitergeschrieben? Noch ganz wichtig, Herr Henz, Sie sind ja wirklich eine Koryphäe. Sie haben ja auch die evolutionäre Portfoliotheorie mitentwickelt. Deswegen ist es immer eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Und wenn ihr Leute solche Hochkaräter nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Sie hatten ja gesagt, im Dezember 2025, die Kurse können sich jetzt nochmal verdoppeln. Das hat Sie jetzt nicht überrascht, was bislang passiert ist, entnehme ich Ihren Worten gerade.
Nein. Ich habe das gesagt, als mich eine Journalistin vom Schweizer Fernsehen gefragt hat, ob jetzt schon Schluss sei. Oder? Mhm. Sie hat erste Frage gestellt, haben wir eine KI-Blase? Ich habe gesagt, ja. Zweite Frage war, wird sie dieses Jahr platzen? Ich habe gesagt, nein. Dann habe ich im Nachgang gesagt, die Kurse können sich nochmal verdoppeln.
Und jetzt ist ja die Frage, also verdoppelt haben sie sich noch nicht, sie sind aber weiter gestiegen. Also ist da noch Luft nach oben? Ja. Kommt jetzt quasi dann der irrationale Überschwang?
Da sind wir jetzt drin.
Da sind wir schon drin?
Da sind wir jetzt drin, aber das heißt ja nicht, dass dann fertig ist. Das dauert eine Weile, eine rasante Kursbewegung kann es noch kommen. Und dann kommt die letzte Phase. Die letzte Phase ist, wenn es nur noch Volatilität hat, aber keine Rendite mehr, wie jetzt auf Bitcoin.
Ah, okay, das ist interessant. Aber wir haben ja jetzt schon wieder ein bisschen zuletzt ein bisschen mehr Volatilität gesehen. Also davor natürlich Nasdaq super gelaufen, 15% year to date und der SOX, der Halbleiterindex super gelaufen. Aber ist es dann normal, dass auch zwischendrin mal einfach Volatilität reinkommt? Wird die dann immer mehr oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, das schaukelt sich auf und am Ende ist es so, dass keiner mehr bereit ist, in diese spekulative Blase einzusteigen. Und die, die zu spät eingestiegen sind, die haben die Rendite nicht mehr, die sie sich erhofft hatten. Und am anderen fragen sich alle, ja, warum bin ich jetzt hier oben? Haben die überhaupt noch diesen Wert, diese Firmen? Und dann kippt's.
Aber das heißt ja jetzt eigentlich, jetzt will ich nicht zu wild die These formulieren, aber wenn das jetzt so nach Drehbuch läuft, dann darf ich jetzt nicht verkaufen oder kann jetzt noch einsteigen?
Jetzt einsteigen kann schmerzhaft sein, aber verkaufen würde ich jetzt auch nicht, oder? Weil es kann jetzt noch mal einen Schub geben, vielleicht 50% oder so. Mhm. Und ja, man muss die Party beenden, wenn sie vorbei ist, nicht vorher. Die Volatilität wird größer, das heißt am Ende ist es schwieriger zu sagen, ist es jetzt das Ende der Party oder gibt es noch mal einen kleinen Schub? Also es wird dann immer riskanter gegen Ende.
Und dann braucht man auch starke Nerven, weil wenn man jetzt einsteigt und dann ist man vielleicht gleich mal 10% im Minus oder 20%, dann ist ja die Gefahr, dass ich dann aussteige und dann geht es wieder hoch, dann gehe ich wieder rein und dann laufe ich immer so ein bisschen hinterher.
FOMO ist kein guter Ratgeber. Fear of missing out, wenn man zurückschaut, ja shit, wäre ich doch vor 3 Jahren schon drin gewesen, ist kein guter Ratgeber.
Trotzdem, wissenschaftlich ist es ja eigentlich so, hören wir ja gerne und ist ja auch, wenn man auf die Zahlen schaut, eigentlich immer der beste Einstiegszeitpunkt heute. Trotzdem wissen wir jetzt eigentlich, irgendwann, wenn die Manie dann noch kommt, also eigentlich muss es ja dann doch irgendwann knallen. Wie geht man damit rational um?
Es gibt ja verschiedene Wissenschaften. Es gibt die Rationaltheorie, die sagt, die Märkte sind immer effizient, wir können weder Übertreibungen nach oben wie auch nach unten irgendwie feststellen oder sogar vorhersagen. Und dann gibt es eben die Behavioral-Theorie, deren Anhänger ich bin, die sagt, ja, im langen Durchschnitt sind die Märkte effizient. Wir wissen, dass das Bruttosozialprodukt, die Wachstumsraten und so langfristig die Aktienrenditen treiben und so weiter und so fort. Aber es gibt diese Schwankungen. Ja, und da gibt es dann berühmte Leute wie der Herr Schiller, haben Nobelpreis dafür bekommen, diese Schwankungen zu beschreiben. Und dann gibt es eben so Modelle für spekulative Blasen, die uns ungefähr einen Indikator geben, in welcher Phase sind wir gerade und wann kommt der nächste Rücksetzer und wann kommen wir zurück auf den langfristigen Trend. Market Timing ist schwierig, ich weiß, aber man kann auch nicht einfach die Augen zumachen, wenn es so eine starke Spekulationsblase gibt.
Also mit Augenmaß dann zumindest investieren oder sich dann mal überlegen, was, wie man handeln würde, wenn es jetzt dann vielleicht doch mal schief läuft.
Sowieso müssen Sie im Kern etwas Einfaches machen, den langfristigen Trend, sagen wir mal, spielen oder investieren. Wovon wir heute reden im Interview ist mehr, was kann ich darüber hinaus noch machen? Soll ich einfach nur leiden, wenn es da volatil ist, oder kann ich vielleicht ein bisschen davon profitieren, ein bisschen wachsam sein? Und das macht die Behavioral Finance. Sie sagt nicht, Sie sollen nur verrückte Dinge kaufen oder so. Im Kern müssen wir was Stabiles machen, aber es geht um die letzten, sage ich mal, 10-20%. Was mache ich damit?
Mhm. Wie agiert man dann? Also was sind so, ohne dass man jetzt zum Trader wird, was kann man, sag ich mal, als Otto-Normalverbraucher machen, ohne jetzt zu viel Timing zu betreiben, zu kompliziert das zu machen? Wie kann man da so ein bisschen smarter mit umgehen?
Meinen Algorithmus kaufen. Die Behavioral Finance erlaubt, diese Sachen zu unterscheiden. Wir machen jeweils eine Fundamentalbetrachtung, wir machen dann eine Behavioral-Betrachtung und der Trick des Algorithmus, basierend auf der Prospekttheorie, ist zu schauen, muss ich jetzt mehr fundamental oder muss ich mehr behavioral schauen?
Ja. Vielleicht können Sie den Algorithmus nochmal genau, was es damit auf sich hat, weil manche kennen es vielleicht schon, viele aber noch nicht.
Also, ja, also, wie gesagt, es gibt immer diese beiden Sichtweisen für die Märkte, für die Aktien, wie auch immer, die fundamentale Sichtweise und die psychologische Sichtweise. Normalerweise widersprechen sich die Sichtweisen. Jetzt sind wir wieder in einer Phase, wo die fundamentalen Bewertungen schon relativ hoch sind, aber der Markt rennt noch. Das heißt, diese beiden Sachen widersprechen sich. Mhm. Aus fundamentaler Sicht würde man sagen, ja, eher nicht, mal reduzieren, aber aus Behavioral-Sicht sieht man, die Party läuft noch, das widerspricht sich. Es gibt andere Fälle, in einem Crash zum Beispiel, da widerspricht es sich auch, dass das Momentum weg, die Leute sind am Jammern, aber die Bewertungen sind wieder gut. Mhm. Das ist so der Normalfall. In 3/4 der Fälle ist man in diesen Zwischendingen, manchmal ist man glücklich, das ist fundamental noch preiswert und es gibt schon Momentum, da brauche ich keinen Algorithmus. Und im umgekehrten Fall, wenn es teuer ist und die Momentum hört auf, brauche ich auch keinen Algorithmus. Aber für 3/4 der Fälle, sag mal für den Normalfall, muss ich wissen, schaue ich mit dem linken Auge, schaue ich mit dem rechten Auge. Muss ich fundamental schauen oder muss ich jetzt mit Momentum schauen? Und da haben wir die Prospekttheorie, die uns erlaubt, eben diese Unterscheidung zu treffen. Das ist ja eine Theorie mit Momentum und fundamentalen Ingredienzien, die ja schwierig zu berechnen ist, aber mit ein bisschen Geschick kann man das dann tun und dann können wir Hilfestellungen geben, was langfristig funktioniert. Also jeder Tipp, den wir da machen, passt nicht, aber im Durchschnitt klappt es schon.
Das haben Sie sozusagen in Ihrem Labor, in Ihren heiligen Hallen dann entwickelt, kann man sagen.
Im Labor schauen wir, was die Leute alles so falsch machen und dann machen wir solche Tools wie diesen Algorithmus, um den Leuten zu helfen.
Und gerade ist er noch auf Momentum oder wie kann man das beschreiben? Das ist die Leute vielleicht noch ein bisschen plastischer.
Also gerade ist er noch auf Momentum. Genau. Mhm. Die beiden Dinge widersprechen sich, aber der Algorithmus ist im Wesentlichen auf Momentum. Das heißt, man sollte die Party nicht verlassen.
Sehr gut. Was wäre jetzt, wenn wir mal von Ihrer Verdopplungsthese, ich will Sie jetzt nicht drauf festnageln, aber dass eben noch was möglich ist, dass wir noch in diese finale Phase kommen. Was wäre denn jetzt das stärkste Gegenargument gegen diese These? Oder gegen dieses Drehbuch, wenn wir es mal so nennen wollen?
Das Gegenargument ist, dass man eben die klassische Finanzmarkttheorie zitiert. Die sagen, alle Anleger seien rational. Das kann nicht vernünftig sein, weil ich bin ein Anleger, ich bin nicht rational. Oder zumindest für mich weiß ich das schon. Und dann wird man sagen, ja, am besten kaufe ich einen breit diversifizierten Index und mache einfach nichts. Aber wer das macht, der wird halt nicht reich, oder? Der folgt dem Markt, der leidet mit, wenn es zusammenbricht und hat nichts von den Zusammenbrüchen und so. Also das ist aus meiner Sicht eine gute Strategie. Man sagt auf Englisch cover your ass, oder? Das ist eine gute Strategie, um sich zu verstecken hinter den anderen. Wenn ich Pensionskassen manage oder solche Dinge, dann geht es mir ja nicht um die Rendite von meinen Destinatären, so nennt man das, von meinen zukünftigen Rentnern, sondern es geht mir um meinen Job und dann verstecke ich mich hinter solchen Indizes. Aber wenn ich Renditen machen möchte, vor allem für mich selbst, oder, dann ist es traurig, wenn man die Augen einfach schließt, wenn man diese Dinge nicht begreift, die da zyklisch am Finanzmarkt so geschehen, wie der Herr Schiller die beschrieben hat.
Jetzt hören wir ja trotzdem ständig, man kann den Markt nicht schlagen, ETFs sind das einzig Wahre, aber...
Das hört man immer, oder? Also,
dem würden
es
Sie
gibt
dann
diese beiden Schulen, wie, es gibt verschiedene Religionen, es gibt verschiedene Schulen dort, es gibt mal Evidenz dafür, aber die Forschung, die Schiller, Kahnemann und so, also die Behavioral-Schule gezeigt hat, ist doch für mich ziemlich überzeugend.
Was wäre denn jetzt, wenn Sie einen psychologischen Denkfehler, so ein Bias, vielleicht der schlimmste, oder wenn Sie einen streichen dürften, jetzt bei den Zuschauern, wo die Zuschauer am meisten drauf achten sollten, was ist so der gefährlichste oder vielleicht der weit verbreitetste Denkfehler?
Das Schlimmste beim Investieren ist, dass man nicht investiert. Und dass man an der Seitenlinie steht, dass man denkt, ja, jetzt weiß ich es ja nicht, aber morgen weiß ich es vielleicht besser. Und morgen steht man wieder an der Seitenlinie und denkt, übermorgen weiß ich es vielleicht besser. Das ist der schlimmste Fehler. Der zweitschlimmste Fehler ist, dass man sich endlich mal überwunden hat zu investieren, dann kommt die Krise und springt man ab. Das sind die beiden wichtigsten Fehler. Ob ich jetzt aktiv oder passiv, ob ich traditionelle Behebel mache, ist gar nicht so wichtig. Die beiden anderen Fehler sind die wichtigen. Dass man eben konsistent investiert, meinetwegen mit einem Index, meinetwegen mit einem Behebelprodukt, das ist nicht so entscheidend. Entscheidender ist, dabei zu sein.
Ich kann mich noch erinnern, im Dezember, als wir gesprochen hatten, und da lagen Sie ja völlig richtig, eigentlich haben die Leute immer zu wenig Aktien. Das wäre jetzt ja im Dezember auch wieder der Fehler gewesen, dann, oh, das war jetzt ein gutes Jahr und die Bewertung ist hoch und jetzt steige ich aus, 50% oder wie auch immer. Das wäre ja wieder die ersten Male jetzt krachend falsch gewesen. Ist das eigentlich immer der Fehler oder fast immer?
Also, das hängt ein bisschen an der Kultur. In Deutschland haben die Leute immer zu wenig Aktien. Mhm. Die Deutschen sind sehr staatsgläubig. Wenn irgendwas passiert, dann sagen sie, jetzt soll der Staat mir meinen Benzin bezahlen oder was auch immer, oder? Also sind nicht sehr eigenständig und gehen nicht gerne Risiken ein und so. Also die haben im internationalen Vergleich viel zu wenig Aktien. In der Schweiz ist schon besser, die haben doppelt so viel Aktien wie in Deutschland. Aber dann gibt es andere Länder, Amerika oder Dänemark oder so, die sind viel risikofreudiger. Und dann gibt es immer die Jammerei nach einer Weile. Nach 10, 20, 30 Jahren sagt man, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Wie kann ich da reich werden, wenn ich auf meinem Geld sitze? Also ich muss investiert sein, konsistent investiert sein, damit ich von der wirtschaftlichen Entwicklung profitiere.
Und jetzt in Sachen Cashquote, jetzt könnte man sagen, ja, jetzt bin ich ja schon gut gefahren, jetzt geht vielleicht noch was, aber ist es dann aus Ihrer Sicht besser, wenn man dann trotzdem noch voll investiert ist, solange die Party noch spielt, oder also rechtfertigt das schon, sagen wir mal, eine Cashquote vielleicht von 20% oder 30%?
Also man braucht Aktien für das langfristige Entwicklung, aber dann ist die Frage 100% Aktien oder nicht. 100% Aktien ist blöd. Aus zwei Gründen. Erstens psychologisch, weil bei jeder Krise verliert man kann nichts mehr ändern, man hat ja schon 100% Aktien. Deshalb ist es besser, wenn man 90% Aktien hat und irgendeine Reserve. Aus der Reserve kann ich dann von den Krisen profitieren. Jetzt die Frage, welche Reserve soll ich nehmen? Das habe ich alles ausgerechnet. Cash ist keine gute Reserve. Cash verliere ich systematisch an der Inflation. Die beste Reserve, auch Obligationen, ist nicht gut. Die beste Reserve ist Gold. Also ich habe Datenanalysen gemacht von 1972 bis jetzt, verschiedene Reserven verglichen, immer geschaut, was ist die beste Mischung. Das Ergebnis war, ich habe die höchste Rendite auch höher als Aktien, also höher als 100% Aktien habe ich, wenn ich 90% Aktien und 10% Gold habe und dann eben die Opportunitäten nutze. Wenn ich die nicht nutze, wenn ich Gold kaufe, in Safe lege, habe ich eine kleinere Rendite.
Verstehe.
Aber es ist psychologisch schwierig, weil es heißt, wenn eine Krise kommt, muss ich mein Gold verkaufen. Das Gold ist doch super gelaufen, warum soll ich jetzt verkaufen? Ne? Das ist psychologisch schwierig.
Also Gold dann besser als Anleihen? Weil Anleihen nehmen ja auch viele als Cash-Reserve oder als Investitionsreserve.
Bringt auch nichts, genau. Die Zinsen sind sehr niedrig und Gold ist ein Inflationsschutz und ein besserer Krisenschutz als solche Anleihen. Ich habe alle Reserve-Assets durchgespielt, durchgeixt und durchgerechnet. Am Ende war das Beste 90% Aktien, 10% Gold. Auch nicht 20% Gold, also 10% Gold. Man soll es nicht übertreiben mit der Reserve.
Wenn jetzt jeder versucht, den Markt zu schlagen, Wie endet das denn? Also sagen wir jetzt mal theoretisch, jeder versucht es jetzt oder jeder rennt jetzt in diese KI-Aktien, weil die laufen gut, das ist jetzt ein Trend, da fließt viel Geld rein. Also ist das dann die Blase sozusagen, dass alle reingehen und es geht lange gut und irgendwann ist das Ding halt ausgelutscht oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist eine sehr akademische Frage. Dafür könnten Sie einen Doktortitel bekommen. Die Akademiker, die denken auch immer zu weit und die denken dann immer, was wäre, wenn das jeder macht? Mhm. Es macht nicht jeder. Die Menschen sind heterogen. Die einen machen diese Strategie, die anderen machen eine andere Strategie. Aber als Akademiker kann ich Ihre Frage trotzdem beantworten. Wenn alle versuchen würden, den Markt zu schlagen und alle vernünftig wären und so, dann hätten wir am Ende die Rationaltheorie. Das heißt, wir haben nur noch die Aktienbewegung, die langfristigen Entwicklungen folgt, die sogenannte Effizienzmarkthypothese. Aber die Welt ist nicht so, oder? Also, es gibt so viele Untersuchungen, die zeigen, wie unvernünftig die Leute beim Geldanlegen sind. Ich hatte Zugriff zu 143.000 Konti bei einem Schweizer Internetbroker. Die Durchschnittsrendite war 2%, der Markt hat 10% gemacht, oder? Also die sind weit weg von dem, was sie gerade erträumen. Was wäre, wenn die alle richtig machen?
Ist ja super, dass ich Sie heute hier sitzen habe und mal ein paar Fragen stellen kann, die sich die Leute immer wieder stellen. Und man hat das Gefühl, sie glauben das auch immer nicht. Also manche Zuschauer, jetzt zum Beispiel der Iran-Krieg. Da passieren schlimme Sachen auf der Welt. Jetzt wollen wir gar nicht über die Politik oder über die Sachen sprechen, die sind schlimm genug. Es geht ja um die Börse. Und dann steigt der Ölpreis über $100 und dann gibt's die Horrorschlagzeilen. Und dann ist eben die einfache Annahme, ja, das muss ja jetzt crashen oder zumindest mal um 20 oder 30% fallen. Und dann fällt's vielleicht mal ein bisschen, ein paar Prozent und dann setzt die Rallye ein. Wie geht das?
Auch dazu habe ich viel geforscht. Ich habe viele Paper zu Kriegen geschrieben, also das ist die übliche Aktienkursbewegung in Kriegen. Da stellt sich heraus, wenn sich ein Krieg ankündigt, wenn man sieht, die Truppen aufmarschieren und dies und das, dann gehen die Aktienkurse runter. Und wenn er dann losbricht, gehen sie wieder hoch. Das ist eine alte Regel schon vom Rothschild, der hat gesagt, wenn die Trompeten kommen, also der Krieg beginnt, dann muss man wieder investieren.
Also die Weisheit ist dann tatsächlich
die haben richtig. Wir empirisch bei vielen, vielen, vielen Krisen gefunden. Das Problem ist im Moment, dass die Straße von Hormuz geschlossen ist und allmählich doch dann die Öltanks leer werden, die Gastanks leer werden, also in Asien und so. Und auch diesen Sommer können wir vielleicht nicht in Urlaub fliegen, sondern müssen mit dem Auto, vielleicht mit dem Fahrrad fahren. Also das wird schmerzhaft. Und es gibt einen, der sagt, ja, man sei kurz vor der Agreement und so. Und dann schickt er doch wieder ein paar Bomben rüber, oder? Also das ist sicherlich ein Nebenszenario, was man im Auge behalten muss. Also wie schnell sind die Gas- und Öltanks geleert, weil das wird für die Ökonomie schmerzhaft und dann wachen die Leute vielleicht auf in diesem Szenario und dann wird's einiges rumpeln am Aktienmarkt.
Aber jetzt hört man ja gerne, das wissen ja eigentlich wir alle schon, dass die Gas- und Ölmärkte unter Druck sind und dass die Tanks leerer werden. Das müsste ja theoretisch eingepreist sein, oder?
Das ist ja auch so eine schöne Weisheit. Jemand, der uns jeweils da vor die Augen schließt und sagt, morgen haben wir ein Agreement gefunden, oder? Das hat er, glaube ich, schon 30 Mal gesagt. Also, nein, das ist gefährlich. Also, ich bin kein Politiker. Ich glaube, das Hauptproblem ist, die Amerikaner wissen nicht, wie sie ohne Gesichtsverlust da rauskommen. Ja, weil am Ende möchte er sagen, er hat gewonnen. Und dann schaut man in der Bilanz, ja, was hat sich jetzt geändert? Ja, wir stehen schlechter da als zuvor. Also das ist die Frage, wie kann er das so drehen, dass er gewonnen hat und endlich diesen Quatsch aufhört?
Börse ist ja viel Psychologie. Das Schöne an Trump jetzt aus börsianischer Sicht ist, dass er ja im Endeffekt einfach gerne narrativ Neues aufmacht. Er hat ja vor kurzem gesagt, ja, ich liebe die Inflation, also wo man sich dann sagt, ja, was soll das heißen? Aber er schafft es ja doch einfach durch, ich sag mal, indem er irgendwas erzählt, eigentlich alles positiv zu drehen. Also das ist ja auch, ist das für die Börse eigentlich ein Sonderfaktor, dass man, egal was passiert, im Endeffekt, Sie haben ja gerade gesagt, er versucht es als Sieg darzustellen. Also wir wissen jetzt im Endeffekt, egal was passieren wird, er wird ja niemals sagen, oh ja, das ist jetzt schlecht gelaufen, sondern er würde sagen, ist das ein Faktor oder wie kann man sich das vorstellen?
Die Börse preist ihn ja ein, oder? Also nachdem er 3-4 Mal was gesagt hat, was schlecht gekommen ist, dann weiß die Börse, was er jetzt sagt, das kommt nicht gut, oder? Weil die Börse ist ja nicht so blöd, dass sie ihm immer genau glauben, weil die lernt ja. Also am Anfang hatte die Börse stark bewegen können, aber mit der Zeit haben die Investoren dann gedacht, ja, ist doch eine Show.
Was mich bei diesem Crash-Thema noch sehr interessiert, das interessiert sicherlich auch die Zuschauer. Wir haben ja jetzt, wir müssen jetzt nur in die Kommentare schauen, unter jedem Video bei mir, sehr viele, die warnen und die vorsichtig sind. Sehr viele, was heißt, rechnen mit dem Crash, aber der Crash ist eigentlich allgegenwärtig. Kann ein Crash überhaupt kommen, wenn viele vorsichtig sind, wenn Cash an der Seitenlinie ist, wenn sehr viele YouTube-Videos gemacht werden, der Crash hat begonnen, jetzt shorte ich den Nasdaq und? Oder ist das ein Klischee, dass es wirklich alle bullish sein müssen? Oder kommt dann einfach irgendeine Nadel also, und die sticht?
Wie gesagt, die Investoren sind heterogen, die einen sitzen auf dem Geld und warten lange Zeit und haben dann keine Renditen. Die anderen, die rennen vielleicht hinterher wegen FOMO, also Fear of Missing Out. Das ist sehr, sehr heterogen. Die können dann Crash-Propheten, das ist auch Prospekttheorie. Warum machen die das? Weil, wenn es dann wirklich passiert, dann ist es den Leuten eher im Gedächtnis, als wenn jemand, so wie ich, gesagt hat, es kann nochmal 10% oder 20% hochgehen. Mhm. Und das bewegt die Leute dann nicht, wenn es einen trifft. Das ist keine schmerzhafte Erfahrung. Aber wenn der Crash kommt und ich kann sagen, ja, ich hab's dir gesagt, oder? Mhm. Das Dumme bei diesen Crash-Propheten ist aber, dass die von den letzten drei Crashs 10 vorausgesagt haben.
Oder 50.
Oder 50. Ja, nein, das ist kein guter Ratschlag. Ich verstehe das aus deren Sicht. Dann werden sie auf einmal berühmt, wenn sie einen davon erwischt haben. Aber das ist kein guter Ratschlag, darauf zu hören.
Jetzt ist ja die Frage, Sie haben ja letztes Mal gesagt, es braucht eine Nadel, die die Blase zum Platzen bringt. Also
es braucht nicht, aber meistens schon so. Ja.
Also es ist dann oft also, ein externer
Schock. Wenn Sie einen Ballon aufblasen, der kann auch von alleine platzen, weil einfach die Spannung zu groß wird. Aber manchmal gibt es auch eine Nadel. Was ich gern zitiere, ist diese Studie im Barron's Magazine, Ende der Dotcom-Blase. Mhm. Da hat einer eine ganz einfache Rechnung gemacht, hat geschaut, wie groß müsste denn das Bruttosozialprodukt die letzten 10 Jahre wachsen, damit die aktuellen Bewertungen gerechtfertigt sind. Da kam man auf 10% pro Jahr. Dann hat man zurückgeschaut, hat es das jemals gegeben? Nee. Und dann war völlig klar, wie bei des Kaisers neuen Kleider, das war völlig klar, das geht nicht auf, oder? Da haben wir kollektiv was übersehen.
Was übersehen wir denn dieses Mal? Also Sie haben jetzt die Dotcom-Blase schon angesprochen. Gern wird ja der Vergleich gezogen. Wir wissen aber jetzt die Unternehmensgewinne, das passt genau, eigentlich jetzt also, vorne nicht zusammen. Gibt's einen anderen Vergleich vielleicht, der passt?
Zur Dotcom-Blase, es gibt gewisse Gemeinsamkeiten, es gibt auch Sachen, die verschieden sind. Mhm. Eine Sache, die verschieden ist, ist, wie die neuen Tech-Firmen finanziert werden. Viele von denen werden von der ersten Generation, die aus der Dotcom-Blase entstanden sind, finanziert. Mhm. Das ist besser, als wenn sie durch Venture Capital oder gar durch Banken finanziert werden, weil Microsoft, Amazon, Google und so, die haben so viel Cash, oder? Das ist, also entgeht der Ökonomie nicht so viel, wenn die auf die Weise finanziert werden. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, man muss entscheiden zwischen Hardware und Software. Wir haben noch längst nicht genügend Datencenter. Wir haben wieder mal nicht genügend Energie, um die ganzen Algorithmen laufen zu lassen. Und da brauchen wir noch mehr Graphic Processing Units, also GPUs und so. Also in der Hardware-Bereich, glaube ich, da ist noch viel zu tun, dass wir ausgestattet werden. Aber ich bin skeptisch im Software-Bereich, weil der ist nicht zu schützen. Ja, da gibt es die ChatGPT, dann gibt es eine Abspaltung Anthropic. Ne? Auf einmal laufen alle zu Anthropic, dann gibt es eine Abspaltung von Anthropic, vielleicht B-Tropic oder was auch immer. Dann laufen alle zu B-Tropic. Also ich sehe nicht, wie man den Softwarebereich wirklich schützen kann. Ne? Also da werden Enttäuschungen kommen. Da gibt es ja Ende Jahr die IPOs, die beiden versuchen voreinander die IPO zu machen. Aber da wird es Enttäuschungen geben, weil letztendlich, die hoffe ich mal, die Investoren begreifen ja, das ist alles ganz nett, kann ich auch in meinem Smartphone alles ausprobieren, aber die können den Markt nicht schützen. Die Value-Investoren nennen es den Burggraben, oder? Mhm. Die können ihre Burg nicht wirklich schützen. Die erste Frage, die sie gestellt haben, gab es das schon mal? Die Ökonomen haben seit 1630, da gab es die erste Spekulationsblase, die uns bekannt ist, die Tulpenblase, genau diese Mechanismen studiert. Und da gibt es, ja, ich habe es nicht gezählt, 50, 60, 70 solche Blasen, die nach demselben Muster ablaufen. Also es gab es immer wieder und wird es in der Zukunft wieder geben. Also ich denke, jede Generation, so alle 30 Jahre, haben die Leute vergessen, was vor 30 Jahren war. Da gibt es eine neue Fantasie, die solche Wellen schlägt.
Ganz wichtig noch zu den IPOs, das haben Sie gerade schon schön mir die Steilvorlage gegeben. SpaceX natürlich jetzt die letzten Tage die Schlagzeilen dominiert. Riesenbörsengang, Anthropic, OpenAI. Aber es stehen auch noch andere große in den Startlöchern, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber schon auch große Firmen. Also man könnte jetzt sagen, eine Welle von bekannten, sehr großen IPOs. Gibt es da Forschung dazu? Also zeigt sich das dann gerne, das ist jetzt mein Wissensstand, wenn das schon fortgeschritten ist, wenn das Geld ein bisschen lockerer sitzt, genau, wenn die Risikobereitschaft
höher ist. Das ist ein Indikator, in welcher Phase der Blase wir sind, oder? Wenn diese übertriebenen IPOs kommen, dann ist man ziemlich am Ende.
Aber noch nicht, es ist jetzt nicht so dieses, dann kommt der Crash sofort. Also das ist dann viel zu einfach.
Wenn, wie ich gerade sagte, das kleine Kind sagt, schau her, der König hat aber keine Kleider an, oder? Mhm. Wenn jemand eine ganz einfache Rechnung macht und sagt, ja, das kann doch gar nicht mehr aufgehen, oder? Ja, dann kommt der Crash. So eine Nadel, die sagt, Augenblick, jetzt haben wir uns kollektiv irgendwie verrannt.
Wir sprechen auch gerne mal über diesen Verfügbarkeits-Availability-Bias, schweres Wort. Worauf konzentrieren sich denn aus Ihrer Sicht die Anleger momentan zu viel? Also was ist eigentlich viel zu sehr im Fokus, was vielleicht gar nicht so wichtig ist?
Wie gesagt, die Anleger sind heterogen, aber die, die aktiv sind, oder? Es gibt auch welche, die sagen, das kümmert mich alles nicht, ich kaufe einen ETF und gehe spazieren. Aber die Anleger, die aktiv sind, die schauen eben genau jetzt auf die SpaceX und die anderen IPOs, die da jetzt kommen. Die machen die Erfahrung mit den LLMs und solchen Dingen. Und das ist eine persönliche Erfahrung, die ich mache. Auf dem Mars werde ich wahrscheinlich nicht landen, aber dass ich eine Abfrage machen kann auf Gemini, ChatGPT oder Anthropic, ist eine persönliche Erfahrung. Und das übertreiben sie dann. Aus der persönlichen Erfahrung denken sie dann ja, das ist eine super Sache und deshalb ist auch ein gutes Businessmodell. Es gibt viele super Sachen, die wirklich toll sind, aber es ist kein gutes Businessmodell. Man muss eben auch ökonomisch denken, ist der Markt zu schützen und solche Dinge. Das heißt, einfach so einem Meme-Stock hinterher zu laufen, weil das gerade irgendwie in ist, heißt noch nicht, dass man ein gutes Investment hat. Da gibt es ja viele Beispiele. Es gibt vielleicht, wir haben gerade die Fußball-WM, oder? Es gibt welche, die haben Aktien von Fußballvereinen, weil sie den Verein toll finden und so, weil sie die Spieler gut finden und vielleicht die Stimmung im Stadion gut finden und nicht schauen, ja, wie ist es dann auf dem Balance Sheet, oder? Also solche Verwechslungen kommen dann.
Fußballaktien, da gibt es ja Untersuchungen, sind ja katastrophal.
Ja, aber also das ist genau derselbe Fehler. Die Leute, das ist der Availability Bias, der Attention Bias, die schauen auf die falschen Dinge. Die müssten finanziell drauf schauen, ganz vergessen, ist das ein Fußballverein oder ist das vielleicht ein Schuhproduzent, oder? Die müssten finanziell schauen, wie sind die Ratios und solche Dinge.
Worauf schauen Sie zu wenig? Sie haben das jetzt schön erklärt mit dem Nackten, also der Kaiser, der dann irgendwann keine Kleider mehr anhat. Jetzt haben wir viele Angst bei KI. Irgendwann fallen wir die Klippe runter. So nach dem Motto, wir haben viel zu viele Rechenzentren gebaut, das braucht alles keiner. Jetzt hatten wir das ja bei den Telekoms damals, dass man dann irgendwann gemerkt hat, okay, wir haben einfach völlige Überkapazitäten und es wird vielleicht auch gar nicht so viel Geld damit verdient. Später dann natürlich schon mit dem Internet. Das ist ja jetzt schon was anderes, weil wir haben ja eigentlich eine Limitierung beim Angebot. Also zumindest jetzt, Sie haben es ja vorher erklärt, bei Software machen Sie sich mehr Sorgen. Aber wir haben ja teilweise die Energie nicht, wir haben die Chips nicht. Und es fließt ja noch so sehr viel Geld rein. Also das muss ja eigentlich noch ein bisschen dauern, oder? Bis man irgendwann dieser
Markt. Der Hardware-Bereich, das dauert noch, klar. Und da drauf gibt es einen Software-Bereich, aber der ist nicht zu schützen. Ja, aber natürlich, wir brauchen noch so viel mehr Hardware. Da haben wir zu wenig von. Die größere Frage ist, haben wir nicht zu viele Menschen? Und das ist bei jeder großen Innovation. Das fing an mit der Zeit, wo die Webstühle automatisiert wurden. Sonst vor allem hier in der Schweiz, in St. Gallen, Tongburg-Region und dies und das, da haben die Frauen von den Bauern zu Hause gesessen und haben halt dort gewebt. Auf einmal gab es Fabriken, oder? Das ist in Deutschland die Geschichte der Weber. Die sind auf die Straße gegangen, haben dagegen protestiert, sind leider erschossen worden. Solche Dinge geschehen immer, oder? Und jetzt gibt es so Leute, White-Collar-Leute, oder? Also Leute, die Büroarbeiten machen, die auf einmal nicht mehr gebraucht werden. Ne? Also früher war es Blue-Collar, also Malocha, sage ich mal, die brauchte man nicht und so. Aber jetzt zum ersten Mal gibt es tatsächlich einen Hit auf die Büroarbeiter, die man nicht mehr braucht. Und da ist die Frage, wie die Ökonomie damit umgeht. Ne? Also natürlich braucht man irgendwie ein Auffangnetz, man muss sie vielleicht weiterqualifizieren und solche Dinge, aber das gibt eine schwierige Transitionsphase. Ich selbst komme aus dem Ruhrgebiet, aus der Gegend von Dortmund, da habe ich gesehen, wie die Blue Collar abgeschafft wurde, wie die Zechen geschlossen wurden, mein Vater wird arbeitslos und so. Und es dauerte Jahrzehnte, bis es da wieder neue Wirtschaftszweige gab und jetzt auf einmal werden viele Büros geschlossen. HSBC eine große Bank hat 20.000 Mitarbeiter entlassen, weil sie sagen, na, brauchen wir nicht mehr, können wir mit einem LLM machen, oder? Also da ist eine große soziale Frage, wie gehen wir mit solchen Themen jetzt um?
Das ist ja auch eine spannende Frage. Kommen wir langsam zum Ende. Jens, wirklich sehr, sehr spannend. Ich hoffe auch, dass euch das Interview, gehe ich davon aus, gefällt. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch noch interessiert zu den Themen. Vor ein paar Monaten hatten wir genau diese Angst, dass so die Überschriften waren, KI macht uns alle arbeitslos. Nach dem Motto, oh, da werden jetzt Leute rausgeschmissen und in diesem Jahr fliegt uns alles um die Ohren. Dann hat das Thema jetzt eigentlich wieder ein bisschen gewechselt. Dann sehen wir in den USA, der Arbeitsmarkt ist dann doch robust, stärker als erwartet. Das ist ja eigentlich interessant, wie das so ständig hin und her pendelt. Geht das dann wirklich so schnell oder wird das oft überschätzt, wie schnell dann so Umbrüche gehen?
Also da muss man regional schauen. Ne? Es ist nicht so, dass jedes Land gleichmäßig verliert. Amerika, vor allem Kalifornien, weil daher kommen die meisten Dinge, werden vielleicht gewinnen. Hm. Aber auf Kosten von zum Beispiel Europa, ja? Oder Indien. Wie viele Sachen wurden outgesourced nach Indien? Dinge, die man jetzt auf dem Knopfdruck von zu Hause machen kann. Ja, also da wird es Verschiebungen geben. Man muss schauen, dass man mithalten kann sozusagen. Oder? Die, gibt es schöne Beispiele, als die Pferdekutschen ersetzt wurden gegen Autos, oder? Da hat das Pferd gefragt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Da sagt der Besitzer, du sollst Autofahren lernen, oder? Also, ja, man muss sich dann weiter qualifizieren. Im Fall meines Vaters, okay, da war Ende 50, da war nicht mehr viel mit Weiterqualifikation, aber die nächste Generation, oder? Ich bin dann studieren gegangen und bin nicht Malocher geworden in Dortmund und ja, jetzt bin ich Professor geworden und ich habe mich weiterqualifiziert. Und das, wenn ich das noch erwähnen darf.
Gerne.
Das ist ja das Dilemma, warum so Leute wie Trump gewählt wurden, weil Amerika diese Transitions nicht geschafft hat. Da sind die Industriejobs abgewandert nach Asien und auch Kohle und solche Dinge und dann gab es frustrierte Leute. Man muss schaffen, dass die Leute sich nicht frustrieren, dass sie nicht auf die Straße gehen und extrem werden in die eine oder andere Richtung. Man muss die integrieren, wenn die Alten nicht mehr integriert werden können, zumindest die nächste Generation dann wieder integrieren. Und das schafft Europa besser als Amerika.
Jetzt, genau, das ist jetzt ein spannendes Thema. Da ist Europa vielleicht dann im Vorteil. Auf der anderen Seite, die Amerikaner, die Chinesen lassen KI-Robotik da schon mehr freien Lauf. Also das ist ja die Frage, ist
die
das dann der große...
Die Chinesen haben Riesenarbeitslosigkeit bei der Jugend, oder?
Das ist erstaunlich, weil sie haben ja auch ein Demografieproblem eigentlich. Also sie haben eigentlich auch zu wenig Junge.
Ja.
Also wie schätzen Sie das ein? Gewinnt dann der, der sozusagen den freien Lauf lässt, der dann vielleicht aber selber davon überholt wird schon? Oder ist das dann doch ein Riesenvorteil? Weil wir haben ja in Europa schon viel Regulierung. Also wir regulieren ja schon KI und Robotik, bevor sie überhaupt richtig da ist. Also wie schätzen Sie das ein?
Also ganz wichtig vielleicht für die jungen Zuschauer ist, man muss lernen, damit umzugehen. Mhm. Als mein Vater arbeitslos wurde, der wurde arbeitslos, weil eben die Zechen geschlossen werden und so. Man muss die neuen Technologien nutzen können. Also nicht nur, um in der Klausur oder bei der Bachelor- und Masterarbeit zu mogeln, sondern man muss wirklich die AI nutzen können, muss fähig sein, in Windeseile dann vielleicht eine Analystenmeinung über Nvidia zu schreiben und solche Dinge, nützliche Sachen damit machen oder Webpages entstehen oder vielleicht eine Firma gründen, die nützliche Sachen damit macht. Also die jungen Leute, glaube ich, man nennt das Coworker, die müssen die AI als Coworker akzeptieren, ne? Dass man immer nicht nur mit Personen schafft, sondern auch mit solcher AI schafft. Und dann, glaube ich, geht's gut, oder? Bei Innovationsschüben gibt es immer so J-Curve, so heißt es. Vorübergehend geht es schlechter, aber langfristig geht es besser. Und man muss halt schauen, dass man ein bisschen flexibel bleibt bei den Sachen.
Herr Jens, also wir halten fest, wir sind in einer späteren Phase der Rallye.
3 von 4, genau.
3 von 4, aber das heißt ja, wenn jetzt nicht ganz was Wildes passiert, dann kommt noch was.
Genau.
Dann geht's noch weiter um. Ein Thema vielleicht noch, weil Sie ja auch in Japan länger waren und Sie sich sehr gut auskennen. Das wird ja auch sehr gerne so als die tickende Zeitbombe gesehen. Also die Staatsschulden, auch in Amerika natürlich. In Japan, die Zinsen sind ja auch rasant nach oben. Wie schätzen Sie das denn ein? Weil das ploppt immer mal wieder auf, das Thema. Ja. Dann wird's irgendwie 1-2 Wochen gespielt und dann interessiert's wieder zwischendurch gar keinen.
Haben sie 90% Aktien, 10% Gold. Na, wenn das Szenario eintrifft, dann ist ihr Gold wertvoll. Wenn die Staatsschuld sich so stark steigt, dass der Schuldendienst nicht mehr möglich ist, oder? Also die Schuldenquote wie viel Staatsschuld relativ zum GDP, okay, das ist hässlich in manchen Ländern, aber entscheidend ist der Schuldendienst. Mhm. Also wie viel muss ich an Zinsen abtragen? Und wenn der relativ zum Steuereinkommen sehr groß wird, dann hat man ein echtes Problem.
Wo stehen wir da, wenn wir bei den Aktien 3 von 4 haben? Wie kritisch ist das dann bei den Staatsschulden?
Das, wie sagen Sie mal, 2 von 5, vielleicht 3 von 5 oder so.
Okay, also noch nicht am Anschlag.
Nein, weil die Zinsen sind ja noch sehr niedrig. Oder der Schuldendienst ist noch relativ moderat. Da muss man aufpassen. Da sind wir wieder zurück beim Iran-Krieg. Wenn die Ölpreise steigen, dann kommt die Inflation hinterher und so. Die Zentralbanken werden dann die Zinsen erhöhen, auch wenn es den Regierungen vielleicht nicht gefällt. Aber am Ende ist deren Hauptaufgabe eben, die Inflation zu vermeiden und steigen die Zinsen. Und dann sitzen sie auf großen Schuldenbergen, dann steigt der Schuldendienst, dann können sie die Steuern nicht erhöhen. Ja, also das ist der Kipppunkt. Also nicht, dass die Quote groß ist, sondern dass der Schuldendienst nicht mehr bedient werden kann.
Da fällt mir so eine Sache ein. Auch ein schönes Beispiel, also was die Crash-Propheten oder gerne einfache Annahmen, wir haben jetzt vor ein paar Monaten das Inflationsgefahr und dann ist ja eine ganz einfache Annahme, ja, es wird teurer, die Leute kaufen weniger. Jetzt sehen wir in den USA eigentlich, der Konsum hat sogar angezogen. Jetzt ist die Frage, das kann natürlich Zufall sein, es kann natürlich auch sein, dass die Leute mehr kaufen, weil sie Angst haben. Eine Inflation kann ja sogar den gegenteiligen Effekt haben, dass ich mir denke, oh ja, wenn es teurer wird, kaufe ich lieber jetzt. Und das Verbrauchervertrauen ist ja auch so ein schönes Beispiel. Wenn das im Keller ist, war das eigentlich für Aktien immer ein sehr guter Kaufzeitpunkt.
Ja, weil
was steckt dahinter?
Die Aktienmärkte sind ja vorausschauend. Also im Durchschnitt würde man sagen, die Aktienkurse jetzt, die antizipieren, was vielleicht in 8 Monaten oder vielleicht in einem Jahr geschieht oder so. Wenn wir jetzt sehen, das Verbrauchervertrauen ist schlecht, daran denkt der Aktienmarkt nicht. Der denkt, wie ist es dann in einem Jahr? Ja, da muss man die Synchronizität ein bisschen beachten.
Sehr gut, Hans. Herzlichen Dank. Haben Sie noch eine Message, eine Botschaft für die Zuschauer, für die Anleger, wie man jetzt in dieser Phase am besten, außer 90% Aktien, 10% Gold?
Man soll noch WM schauen.
Das ist sehr gut. Wer macht's am Ende? Haben Sie einen Tipp?
Ja, ich befürchte die Spanier wieder.
Ja, ich bin auch bei Spanien. Ich sag Spanien, England wird das Finale. Mal schauen. Okay,
das wäre eine Neuerung. England ist selten im Finale.
Hans, herzlichen Dank.
Gerne.
Das war wieder sehr spannend und ich hoffe, euch hat's gefallen. Kanal abonnieren, um solche Highlights nicht mehr zu verpassen und wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.